Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin produziert von Radio Dreieckland. Am Mikrofon begrüßt euch Caro, ich bin verantwortlich für die heutige Sendung vom 17. Dezember. Und in der nächsten halben Stunde geht es um Prostitution, denn darüber wird gerade in Frankreich diskutiert. Grund dafür ist das geplante Prostitutionsgesetz, das die Kundinnen und Kunden von Sexarbeit bestraft. Wir sprachen mit einer Vertreterin der französischen Sexarbeitsgewerkschaft Stras, die den Gesetzesentwurf ablehnt. Passend dazu hören wir französischen Funk von den Drunk Souls. Wie immer GEMA-frei. Und danach werfen wir einen Blick ins Europaparlament, das gerade dabei ist, in einer Sonderuntersuchung die Abhöraffäre aufzuklären. Dafür soll im Januar auch Edward Snowden befragt werden. Wir sprachen mit einem Abgeordneten aus dem Untersuchungsausschuss. Doch zunächst hören wir die Focus Europa Nachrichten. Ich wünsche euch viel Spaß.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Janukowitsch reist nach Moskau. Am heutigen Dienstag wird das ukrainische Staatsoberhaupt Viktor Janukowitsch zu Gesprächen in Moskau erwartet. Dort will er mit Präsident Putin über das künftige Verhältnis zwischen Ukraine und Russland beraten. Angeblich sollen günstigere Konditionen beim Bezug von russischem Gas sowie neue Kredite im Gespräch sein. Dazu hören wir eine Einschätzung des Journalisten Roman Tschajka aus Kiew.
We know just a little bit about the agreement Yanukovych want to sign tomorrow in Moscow. That's why this Sunday more than 500,000 people stands in Kiev, and people vote on this meeting like we don't want to join the Russia Federation Eurasia Union. But the problem for
Im Moment wissen wir nur wenig über das Abkommen, das Janukowitsch in Moskau unterschreiben will. Deshalb waren am Sonntag mehr als 500,000 Menschen in Kiew und haben gerufen, wir wollen nicht in die Russische Föderation, nicht in die Eurasische Union. Aber das Problem der Regierung ist, dass sie ein sehr großes Loch im Budget für dieses Jahr haben. Sie brauchten in der allernächsten Zeit von einem Tag auf den anderen 15 Milliarden Dollar, um das Loch im diesjährigen Etat zu schließen. Deshalb fürchten wir, dass der Präsident und die Regierung einige Firmen und strategische Fabriken für das Geld von Putin geben werden. Das heißt, sehr starke Industrien im Osten und Süden könnten an Putin gehen. Das ist es, wofür sich die Menschen am meisten fürchten. Doch das ist nichts gegen Europa. Jedenfalls hat das der Ministerpräsident bei dem Treffen heute Morgen gesagt. Aber die Leute wollen für morgen Nacht, wenn Janukowitsch aus Moskau zurück ist, eine neue Demonstration organisieren, um auf die Situation dann reagieren zu können. Denn die Leute haben in den letzten Wochen erfahren, dass der Präsident etwas sagt und dann das Gegenteil davon macht. Sie vertrauen ihm nicht mehr.
Janukowitsch will be back from Moscow to react on the situation, because people know, like for last few weeks, President said something, but did the opposite. So nobody will trust him right now.
Das Gespräch mit Tschajka, mit Roman Tschajka fand gestern statt. Während aus Russland bedingungslose Versprechungen erwartet werden, konnten sich die EU-Außenminister gestern auf einem Treffen in Brüssel nicht einmal auf eine einheitliche Position gegenüber Kiew einigen. Viktor Janukowitsch hatte kurz vor der geplanten Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens angekündigt, von dem Vertrag vorerst zurückzutreten. Anstatt die eigene Diplomatie zu reflektieren, stellen einige europäische Chefdiplomaten die Beziehungen zu Russland zur Disposition und werfen Moskau einen Propagandakrieg vor. Die Grenzen der Freizügigkeit in Europa. Während Deutschland im Ministerrat den vollwertigen Beitritt Bulgariens und Rumäniens zum Schengen-Raum immer weiter hinauszögert, wird in Großbritannien die Angst vor einer Einwanderungswelle aus den beiden südöstlichen EU-Staaten geschürt. Gleichzeitig aber lässt die bulgarische Regierung einen Grenzzaun an ihrer südlichen Grenze zur Türkei errichten. Zu Recht beschweren sich die bulgarischen Politiker über die nicht eingehaltenen Versprechen aus Berlin, Brüssel und London, sehen aber keinen Zusammenhang mit ihrer eigenen Migrationspolitik. Innerhalb der letzten 25 Jahre sollen rund 2 Millionen Bulgaren und Bulgarinnen das Land verlassen haben, um in anderen EU-Ländern oder Nordamerika ihr Glück zu versuchen. In dieser Zeit kamen durchschnittlich pro Jahr rund 1000 Menschen nach Bulgarien, um Zuflucht vor Verfolgung zu suchen. Diese Zahl ist seit Beginn des Syrienkrieges, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern, stark gestiegen. Anstatt die Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerberinnen auszuweiten, versucht die Regierung, den Grenzübertritt zu erschweren und die bereits Eingereisten schneller abzuschieben. Brüssel für Umwelt und Marktwirtschaft. Die EU-Kommission will am morgigen Mittwoch über die Öko-Energiehilfen in Deutschland beraten und anschließend ein Verfahren wegen Bevorzugung einheimischer Betriebe einleiten. Sogenannte energieintensive Betriebe werden in Deutschland von der Umlage für erneuerbare Energien ausgenommen, um sie vor Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen, die geringeren Energiekosten hat. Weil immer mehr Betriebe von der EEG-Umlage ausgenommen werden, steigt eben diese Umlage für die privaten Verbraucher. Insbesondere das von der FDP eingeführte Wirtschaftsministerium hat die Hürden für Betriebe, die Rabatte auf ihren Strom wollen, immer weiter verwässert. Zum Beispiel wurden stromintensive Teile der Produktion in eigene Gesellschaften umgewandelt, sodass der Anteil der Stromkosten an der Gesamtwertschöpfung über dem vorgegebenen Wert liegt. Sollte die EU-Kommission die Befreiung von der EEG-Umlage als staatliche Beihilfe ansehen, könnten rückwirkende Millionenzahlungen auf bisher befreite Unternehmen zukommen. Bundesverfassungsgericht akzeptiert Erweiterung von Braunkohletagebau. Das höchste deutsche Gericht bestätigte heute teilweise die zweitinstanzlichen Entscheidungen zugunsten der RWE und damit die Erweiterung des Tagebaus im Ruhrgebiet. Ursprünglich war für die Erweiterung des Tagebaus Garzweiler 2 ein Flächenbedarf von 68 Quadratkilometern vorgesehen. Nach zahlreichen Protesten hat sich der Flächenbedarf auf 48 Quadratkilometer reduziert. Ein weiterer Grund für die Reduzierung ist auch im massiven Ausbau von Wind- und Sonnenenergie gesehen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts stellte die Konzerninteressen des privaten Stromerzeugers RWE über das Grundrecht auf Freizügigkeit und damit das Recht zu bleiben. So finde die freie Ortswahl ihre Grenzen an den Regelungen der Bodennutzung, die dem Gemeinwohl dienen. Inwiefern ein umweltverschmutzender Kohletagebau in privater Hand dem Gemeinwohl dient, ließen die Richter offen. Schließlich kann Strom durchaus auch anders produziert werden. Die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts hat auch Auswirkungen auf anstehende Tagebau sowie mögliche Schiefergasprojekte in Deutschland, weil die Richter eine größere Einbeziehung privater Interessen in der Gesamtabwägung des Projekts anmahnten. Emissionshandel bald auch für außereuropäische Flüge? Als Anfang 2013 die dritte Phase des europäischen Emissionshandels anlief, in der auch auf außereuropäische Flugreisen Abgaben für CO2-Emissionen fällig wurde, hakelte es Proteste aus den USA, Indien, Kanada, Russland und China. Teilweise wurden in diesen Ländern nationale Gesetze erlassen, die aus den jeweiligen Fluggesellschaften verbot, die Abgabe in Europa zu entrichten. Deshalb akzeptierte das Europäische Parlament im April diesen Jahres eine Aussetzung des Emissionshandels für außereuropäische Flüge bis Ende 2013. Zwischenzeitlich hat die Europäische Kommission einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der nur noch Teile des interkontinentalen Flugverkehrs mit einschließt. Dadurch soll einer globalen Besteuerung von Emissionen eine Chance gegeben werden, wie Peter Liese, Mitglied des Umweltausschusses, in der heutigen Sitzung feststellte. Liegen die Probleme beim Emissionshandel allerdings nicht nur außerhalb der Europäischen Union.
Es gibt Mitgliedstaaten, die bis heute die Fluggesellschaften nicht ermahnt haben, wenn sie ihre Zertifikate für 2012 nicht abgeliefert haben. Und das ist sicher schwer für das Parlament, hier weitere Erleichterungen mitzutragen, wenn das, was wir als Minimallösung für 2012 hatten, noch nicht mal umgesetzt wird. Das ist auch unfair gegenüber den Fluggesellschaften, die sich an Recht und Gesetz halten.
Das waren die Focus Europa Nachrichten vom Dienstag, den 17. Dezember. Ihr hört das Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Frankreich will die Kundinnen und Kunden von Sexarbeit bestrafen. Ein geplantes Gesetz sieht eine Strafe von 1.500 Euro vor. Beim zweiten Mal sind es mehr als doppelt so viel. Die französische Nationalversammlung hat bereits mit großer Mehrheit für den Gesetzesentwurf gestimmt. Die französischen Grünen lehnen das Gesetz jedoch ab, weil unter anderem die französische Sexarbeitsgewerkschaft Strass dagegen ist. Denn für sie ist es ein Anti-Huren-Gesetz, das ihre Arbeit kriminalisiert und riskanter macht. Das sagte uns Cornelia Schneider von Strass im Interview. Warum lehnt Strass denn den neuen Gesetzesentwurf zur Prostitution ab?
Aus einem sehr einfachen Grunde, weil das ein Anti-Huren-Gesetz ist. Es geht um Prostitutionsverhinderung. Es geht absolut nicht um Opferrettung und was da sonst noch an, sagen wir mal, Vorwänden vorgeschoben wird. Es geht darum, Prostitution zu verbieten. Und zwar traut man sich nicht direkt, die Huren zu verbieten, denen zu sagen, nein, ihr dürft nicht mehr arbeiten, weil das ja alles angeblich seit Jahrzehnten arme Opfer sind, die man retten muss mit einem heuchlerisch-humanitären Ansatz. Nein, man verbietet jetzt den Kauf. Man stelle sich mal vor, analog, der Kauf von Tabak sei verboten oder dasselbe für Alkohol oder für ich weiß nicht was. Es ist einfach nicht umsetzbar und es läuft darauf hinaus, das Produkt völlig zu verbieten. Das Ganze steht in einer längeren Tradition von prostitutionsfeindlichen Maßnahmen. Und es geht darum, mehr zu kriminalisieren, was genau das Gegenteil dessen ist, was wir seit Jahren verlangen. Und wir stehen damit auch nicht alleine, das ist auch in der internationalen Hurenbewegung durchaus so. Wir verlangen Entkriminalisierung, das heißt Sexarbeit und Prostitution müssen aus dem Strafrecht raus, nicht noch mehr rein.
Also ist es für euch auch keine Verbesserung, dass jetzt die Kundinnen und Kunden von euch bestraft werden und nicht mehr ihr selber, so wie das Gesetz vorher?
Nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Es wird immer schwieriger werden für uns zu arbeiten. Das Ergebnis wird genau dasselbe sein wie das des Verbots der passiven Anwerbung, wie das Sarkozy damals durchgesetzt hat in 2003, als er Innenminister war, was völliger Schwachsinn ist und was jetzt endlich abgeschafft werden soll. Aber das Problem ist, es wird auf dasselbe hinauslaufen. Wir werden noch weniger offen arbeiten können. Die Kunden werden sich mehr verstecken müssen. Es wird weniger ausgehandelt werden können. Der Kunde wird mehr Macht über uns bekommen. Das ist genau das Gegenteil dessen, was vorgegeben wird im Gesetz. Und das wissen die Leute auch sehr genau, die das Gesetz machen. Es ist da einfach Heuchelei. Es geht darum, uns am Arbeiten zu hindern, Prostitution de facto abzuschaffen. Und zwar nicht nur, indem man verbietet, sondern indem man uns das Arbeiten unmöglich macht. Und es wird riskanter werden für uns, gefährlicher für uns zu arbeiten, das ist völlig klar.
Deiner Meinung nach, also bei den Leuten, die das Gesetz entwerfen, ist denen das nicht klar, dass es wahrscheinlich trotzdem weitergearbeitet werden wird?
Doch, natürlich ist denen das völlig klar. Es wird zwar behauptet, nein, es wird da naiv getan, aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist völlig klar, dass da wissentlich verschiedene Sachen vermischt werden. Es wird auch immer, wie das übrigens in Deutschland auch ist, immer Prostitution mit Menschenhandel gleichgesetzt, was für wir Schwachsinn ist. Menschenhandel ist sowieso ein sehr ungenauer Begriff, der eigentlich nur ein politischer Kampfbegriff ist. Man sollte die Sachen benennen, wie sie sind. Es geht um Ausbeutung. Und Ausbeutung betrifft durchaus nicht nur Sexarbeit, sondern betrifft Arbeit überhaupt, ganz allgemein in dieser unserer Gesellschaft. Und dass es in Sexarbeit Ausbeutung gibt und geben kann, natürlich, das wissen wir auch. Und dagegen sind wir auch. Dagegen kämpfen wir auch als Gewerkschaft. Das ist völlig klar. Und wir sind damit auch nicht alleine. Darüber wird aber nicht geredet. Es geht nur darum, alles, was die Ausübung von Sexarbeit möglich macht oder was dazu nötig ist, zum Beispiel irgendwie Kunden anwerben, Annoncen schalten, was weiß ich, Wohnungen anmieten zum Arbeiten, dass das noch unmöglicher gemacht wird, als es eh schon ist in Frankreich.
Also das geht gar nicht darum, speziell auf Menschenhandel abzuzielen, sondern insgesamt die gesamte Prostitution.
Ja, wobei der Menschenhandel, wie immer den man auch definieren mag, ein willkommener Vorwand ist. Es geht de facto um Migrationspolitik, wie das auch in der ganzen EU seit mindestens 10 Jahren der Fall ist. Prostitutionspolitik ist de facto Migrationspolitik. Und dasselbe wird übrigens in Deutschland sehr bald auch stattfinden und wahrscheinlich in noch viel härterer Form als in Frankreich. Es geht darum, Ausländerinnen und Ausländer rauszuschmeißen unter irgendeinem Vorwand und dann nur noch staatlich geprüfte treudeutsche oder treufranzösische Huren zu haben, die überwacht werden und kaserniert werden und halt nur noch die Huren zu haben, die man haben will, wenn man überhaupt welche haben will.
Und zusätzlich zu den Geldbußen, die Kundinnen und Kunden von Prostituierten bekommen können, gibt es auch so Sensibilisierungskurse über Zwangsprostitution und Menschenhandel. Entsprechen solche Filme denn der Realität, wie das darin dargestellt werden wird?
Nein, es gibt, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit in der Sexarbeit in Frankreich, wie in allen anderen Arbeitsbereichen und auch wie in allen anderen Ländern Ausbeutung. Natürlich, die muss auch bekämpft werden. Nur dieses Gesetz bekämpft das überhaupt nicht. Dieses Gesetz bekämpft uns, nicht die, die uns eventuell ausbeuten. Und die Kunden jetzt in Sensibilisierungskurse zu schicken, das erinnert mich immer an das, was man so schön Idiotentests nennt für Leute, die zu viele Punkte in Flensburg angehäuft haben mit ihrem Führerschein. Das ist ganz einfach Gehirnwäsche und Zwangserziehung des Volkes. Übrigens fängt das ja nicht erst da an. Es steht ganz eindeutig im Gesetz, das ist einer der Änderungsanträge, der durchgekommen ist bisher, dass auch in den Schulen ab jetzt gelehrt werden soll, dass jegliche bezahlte sexuelle Beziehung automatisch Vergewaltigung ist. Das heißt, es geht darum, ein Volk zu indoktrinieren. Und das ist völlig klar. Es geht um Social Engineering. Nicht in der besten Tradition, beziehungsweise in der schlechtesten Tradition des schwedischen Ansatzes, des schwedischen Modells. Es geht darum, das Volk zu manipulieren und auf Linie zu bringen und zu halten.
Und was würdest du dem entgegenhalten, dass jede bezahlte sexuelle Dienstleistung gleich, wie hast du es genannt?
Ja, es wird vom Gesetz als Vergewaltigung betrachtet.
Genau.
Das ist es mit Sicherheit nicht. Es wird immer behauptet, wir, die frei gewählten Sexarbeiter und Arbeiterinnen, seien eine ganz kleine verschwindende Minderheit. Erstens ist das schon mal extrem undemokratisch zu argumentieren. Ja, wir machen ein Gesetz für die Mehrheit, die Minderheit ist uns egal. Das ist für mich keine Demokratie. Das wird auch ganz deutlich so gesagt, nicht von den Verfechterinnen des Gesetzes. Davon mal abgesehen, stimmt das überhaupt nicht. Es ist genau umgekehrt. Die ausgebeuteten Opfer, die es mit Sicherheit gibt, sind die Minderheit. Die große Mehrheit sind Leute, die irgendwann entschieden haben, diese Arbeit auf Zeit oder auf Dauer, egal, und auch egal in welcher Form, auszuüben, ganz einfach um Geld zu verdienen, wie das eben in dieser Gesellschaft nun leider nötig ist. Das ist schlicht eine Arbeit wie eine andere, die Geld einbringt. Was übrigens der Staat auch zumindest fiskalisch gesehen völlig pragmatisch angeht für den französischen Fiskus, und das ist in Deutschland auch ganz genauso, ist Sexarbeit Arbeit und wird besteuert. Fertig. Da nimmt der Staat unser angeblich schmutziges Geld sehr gerne. Der Staat ist so schizoid zu sagen, ihr dürft arbeiten, aber alles, was ihr braucht, um die Arbeit auszuüben, zum Beispiel, wie gesagt, Wohnungen anmieten zum Arbeiten, Annoncen schalten und so weiter, also Kunden anwerben, das dürft ihr nicht. Aber wenn ihr schon Geld damit verdient, ja, dann ist das eine normale Arbeit, dann wollen wir auch die Steuern haben zum normalen Steuersatz, das müsst ihr deklarieren, sonst ist das Schwarzarbeit. Aber im Gegenzug kriegt ihr kaum Sozialleistungen zurück wie andere Arbeitnehmer. So sieht das aktuell in Frankreich aus und daran wird sich durch dieses Gesetz überhaupt nichts ändern.
Jetzt hast du schon die ausgebeuteten Opfer angesprochen und also es ist logisch, dass diese Frage nicht so einfach zu beantworten ist, aber habt ihr Ansätze, was man tun könnte, um denen zu helfen?
Es ist schon mal ein ganz einfacher Ansatz. Wenn dekriminalisiert wird, wenn Sexarbeit und Prostitution aus der kriminellen Ecke rausgenommen werden, dann gräbt man den Ausbeutern schon mal das Wasser ab. Es ist wie bei jeder Prohibition. Das war genauso wie bei der Alkoholprohibition in den USA von 1919 bis 1933. Es hat nie mehr Alkohol gegeben, es hat nie mehr Alkoholiker gegeben als zu dieser Zeit. Und das hat die Mafia, die ganzen Leute um Al Capone und andere, erst groß und reich gemacht bis heute. Es ist einfach so, was man verbietet, das verschwindet nicht. Das wird nur unsichtbar und wird dann erst recht von kriminellen Elementen kontrolliert und ausgebeutet. Es muss dekriminalisiert werden, damit Sexarbeiter und Arbeiterinnen Rechte bekommen. Es geht nur über unsere Rechte. Wir müssen gleiche Rechte bekommen. Wir wollen keine Sondergesetze, wir wollen keine Sonderrechte. Wir wollen das allgemeine gültige Recht für alle anderen Staatsbürger und Bürgerinnen und auch für alle Steuerzahlerinnen. Wir wollen dieselben Rechte haben. Selbe Pflichten, okay, aber auch selbe Rechte, bitteschön. Und das würde mit Sicherheit der Ausbeutung stark das Wasser abgraben. Was übrigens in Deutschland auch das BKA mit ganz offiziellen Zahlen bestätigt hat.
Gibt es von dir noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, vielleicht eine Sache. Passt auf, was in Deutschland abgeht. Es wird in sehr kurzer Zeit, das wird wahrscheinlich Ende Januar sein, so steht das schon auf dem Programm des Bundestags, ein sehr regressives und repressives Gesetz zur Prostitution in Deutschland geben. Es läuft auf eine, was die so schön Konzessionierung nennen, der Sexarbeit hinaus. Das heißt, de facto wird es nur staatlich überwachte Sexarbeit geben, inklusive kompletten Bewegungsprofilen jeglicher Hure, jeglicher Sexarbeiterin in Deutschland. Es werden nur deutsche Huren akzeptiert werden. Es wird Kasernierung geben. Es wird freier Bestrafung geben, und zwar erstmal in Form von der Bestrafung von Freier von Zwangsprostituierten, was absurd ist, denn kein Freier und kein Kunde wird sagen können, wer ist Zwangsprostituierte, wer ist es nicht. Das richtet sich gegen Migrantinnen, weil davon ausgegangen wird, dass sämtliche Migrantinnen automatisch Zwangsopfer sind. Die werden aus dem Verkehr gezogen werden und ausgewiesen werden. Es wird soweit kommen, und passt auf, was in Deutschland abgeht. Das sieht im Augenblick extrem schlecht aus. Und es wird schlimmer kommen als in Frankreich, weil das Ganze über eine bürokratische Schiene geregelt werden wird. Das heißt über Baurecht, Gewerberecht und ähnliche Verwaltungsvorschriften. Es wird nicht frontal ablaufen wie aktuell in Frankreich.
Cornelia Schneider von der französischen Sexarbeitsgewerkschaft Stras kritisierte das geplante Prostitutionsgesetz in Frankreich. Allerdings ist der Gesetzgebungsprozess nach der ersten Lesung in der französischen Nationalversammlung noch nicht ausgestanden. Bis spätestens Juni muss der Senat das Gesetz diskutieren. Weil einige Befürworterinnen des Gesetzentwurfs Druck gemacht haben, könnte es aber schon Ende Januar im Senat besprochen werden. Vergangenen Montag, den 9. Dezember, fand zum 14. Mal eine Sitzung des Liebe-Sonderuntersuchungsausschusses statt, der sich mit der Aufarbeitung der NSA-Abhöraffäre beschäftigt. Unser Redakteur Sönke hat sich diese Sendung live angeschaut und sich anschließend mit Jan-Philipp Albrecht über die Entwicklungen innerhalb des Ausschusses unterhalten. Albrecht sitzt für die Grünen im Europäischen Parlament und gehört dem Ausschuss an. Möglicherweise soll auch der Whistleblower Edward Snowden über einen Videostream Fragen beantworten, die ihm die EU-Abgeordneten schriftlich zukommen ließen. Allerdings hat die konservative Fraktion im EU-Parlament den Antrag zur Anhörung Snowdens torpediert, da man den Zorn der USA fürchtet. Auch die Rolle und Verantwortung von Unternehmen wie Facebook und Google thematisiert Albrecht kritisch. Doch bevor es zu diesen kontroversen Themen kommt, fragt Sönke Jan-Philipp Albrecht erst einmal, warum dieser die vereinzelten Versuche der Nationalstaaten, die NSA-Affäre bilateral aufzuarbeiten, aus europäischer Perspektive als falsches Vorgehen wertet.
Also das Bedenkliche der Entwicklungen, wie sie jetzt zum Beispiel durch diese No-Spy-Abkommen vorangebracht werden, ist, dass immer noch die Staaten, insbesondere in Europa, sich gegeneinander ausspielen lassen. Deutschland und Frankreich zum Beispiel No-Spy-Abkommen, also Überwachungsverhinderungsabkommen mit den USA vereinbaren. Aber dass für die Spanier und für die Italiener und Polen überhaupt keinen Schutz bietet und auch überhaupt keine starke Verhandlungsposition der Europäer gegenüber den USA zum Beispiel darstellt. Wir lassen uns hier gegeneinander ausspielen, und es ist nicht verantwortlich, wie ihre Regierungschefs in der Europäischen Union derzeit handeln. Verantwortliches Handeln wäre, wenn man sich zusammensetzen würde und die Rechte und Interessen der Bürgerinnen und Bürger für die ganze Europäische Union und darüber hinaus schützt und verteidigt. Und dieses Fehlverhalten, das jetzt an den Tag gelegt wird, das wird bei der nächsten Europawahl sich mit Sicherheit rächen.
Nun haben Sie auch selber, aber auch mit anderen Fraktionen hart dafür gekämpft, dass Edward Snowden per Videostream, also per Aufzeichnung vom Liebeausschuss gehört würde. Jetzt fällt Ihnen, wenn ich das mal so sagen darf, die konservative Fraktion in den Rücken und möchte das doch nicht. Haben Sie da irgendeine Mitteilung an Ihre Kollegen?
Ach ja, also ich glaube, dass jetzt wirklich mal alle Abgeordneten, egal ob sie im Bundestag oder im Europaparlament sitzen, an die eigene Nase fassen sollten und überlegen sollten, was erwarten die Leute eigentlich von mir? Und ich glaube, es ist ziemlich deutlich geworden, dass die Leute erwarten, dass das, was Edward Snowden ans Tageslicht gebracht wird, ernst genommen wird, dass es überhaupt erstmal gehört wird und dass entsprechend Konsequenzen daraus gezogen werden. Und dafür brauchen wir eben auch die direkte Einbeziehung seiner Sichtweise und seiner Informationen. Das zu verhindern, ist wirklich meines Erachtens ja, dumm fast schon, denn die Menschen werden das am Ende nicht gutheißen, wenn es daran scheitern sollte.
Was ich interessant fand, wenn ich Sie richtig verstanden habe in der Live-Übertragung von dem Liebe-Ausschuss, dass Sie gesagt hatten, es wäre auch mal an der Zeit darüber nachzudenken, ob dieser Aspekt nationaler Sicherheit, den die Regierungen immer wieder in die Debatte einführen, vielleicht nicht der einzige Grund ist, der Anlass zur Überwachung bietet. Was meinen Sie genau damit? Sie glauben auch, es gibt andere mögliche Gründe, warum diese Massenüberwachung ausgeübt wird?
Genau, also es geht darum, dass das, was hier unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit passiert, also die Massenüberwachung durch den britischen Geheimdienst, durch andere BND und Co. und natürlich die NSA, dass diese Massenüberwachung gar nicht nur die nationale Sicherheit, was auch immer das am Ende ist, betrifft, sondern zum Beispiel dazu verwendet wird, Wirtschaftsspionage zu betreiben oder Journalisten an ihrer Tätigkeit zu hindern. Und das muss endlich überprüft werden. Und dazu hat die Europäische Kommission die Macht. Sie könnte das von den Europäischen Gerichtshof bringen. Und ich denke, das wäre wirklich an der Tagesordnung, das zu tun. Denn im Moment verstecken sich die EU-Mitgliedstaaten mit ihren Geheimdiensten hinter dieser Kompetenz der für nationale Sicherheit und versuchen dort im Grunde genommen alles zu rechtfertigen und den Grundrechten der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu entziehen.
Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, wird zitiert an den amerikanischen Staat, dass die Berichte über die staatliche Überwachung gezeigt haben, dass es eine echte Notwendigkeit für eine größere Offenlegung und neue Grenzen gibt, wie die Regierungen Informationen sammeln. Aber das gilt doch eigentlich auch für die größeren Unternehmen, was er da sagt, oder?
Absolut, denn es sind ja nicht die Geheimdienstmitarbeiter, die diese Informationen gesammelt haben, sondern die IT-Konzerne haben die Daten von uns gesammelt und weitergegeben an die Behörden sozusagen, an die Geheimdienste. Und deswegen stecken Unternehmen wie Facebook und Google natürlich ganz genauso mit drin, wenn die am Ende zulassen, dass solche Gesetze, dass solche Maßnahmen so erlassen werden, dann sind sie mitgehangen und mitgefangen. Und ich glaube, es ist Mark Zuckerberg und diese Unternehmen und gerade die europäischen Unternehmen nichts gut daran, wenn sie der Politik das nicht mehr durchgehen lassen, sondern wenn sie ganz klar sagen, die Datensammelei muss endlich aufhören, die Menschen müssen wieder Selbstbestimmung haben über ihr Leben.
Und das gilt gleichzeitig aber auch für diese Unternehmen, weil ich sage jetzt mal, Facebook ist ja nicht gerade dafür bekannt, begeistert zu sein über die europäischen Bemühungen, Datenschutzabkommen zu errichten.
Also in jedem Fall versteckt sich ein Unternehmen wie Facebook hier natürlich auch hinter der Kritik an den Geheimdiensten, denn die Massen an Daten, die werden durch diese großen Internetkonzerne erhoben und die wissen ganz genau, dass sie daraus ihr Geld machen und damit zu den größten Konzernen dieser Welt geworden sind. Es ist heute relevanter, personenbezogene Daten zu verkaufen, als Autos zu verkaufen.
Aber Sie zweifeln nicht zwingend an, dass die NSA und andere Institutionen ohne deren Wissen zugreifen konnten auf die Informationen? Oder glauben Sie, dass Facebook und andere Firmen vielleicht durchaus da in Kooperation mit den Sicherheitsinstitutionen getreten sind?
Also die Kooperation, die wurde ja schon offengelegt zwischen den Internetkonzernen und den Geheimdiensten. Das ist ganz offensichtlich, dass hier sogar auch Entschädigungen stattgefunden haben. Ob das alles so freiwillig war, das ist eine andere Geschichte. Aber dennoch muss man doch am Ende dazu sagen, dass es irgendwo Grenzen gibt und dass es auch die Verantwortung von großen Unternehmen, gerade wenn sie so groß sind, dass sie im Grunde genommen weltweit Einfluss nehmen können, dass sie dann auch ein Stück weit Partei ergreifen für die Bürgerinnen und Bürger und ihre Rechte.
Ja, Sie schätzen es aber durchaus auch ein bisschen als ein Teil einer PR-Kampagne ein, die die Unternehmen unschuldiger darstellen, als sie letztlich sind.
Ja, in jedem Fall. Also ja. Gerade US-amerikanische Unternehmen aus dem Silicon Valley, die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir jetzt stärkere Datenschutzregeln einziehen. Und deswegen lobbyieren die ja auch extrem in Washington und in Brüssel gegen Regulierung. Und es ist eine absolute Doppelmoral, dass diese Konzerne sich jetzt öffentlich dahinstellen als Verteidiger unserer Bürgerrechte. Denn am Ende geht es ganz egal, wer unsere Daten verarbeitet. Es geht darum, dass wir endlich wieder selber entscheiden können, was wir eigentlich preisgeben wollen. Und das Beispiel, wo Google Cookies setzt und die dann sozusagen dem NSA zur Verfügung stellt, zeigt ja wohl ganz offensichtlich, dass die Internetkonzerne hier zum Werkzeug und zum Mittäter werden. Und das dürfen wir nicht zulassen. Und da müssen auch diese Konzerne bzw. deren Konkurrenten endlich Konsequenzen ziehen und sagen, das ist nicht der Weg, den wir einschlagen wollen.
Das war der Grünen-Abgeordnete im Europäischen Parlament, Jan-Philipp Albrecht, der dem Liebe-Ausschuss angehört, der sich der NSA-Überwachungsaffäre widmete und uns aus erster Hand darüber berichtet hat, was sich dort an Entwicklungen tut auf europäischer Ebene. Radio Dreieckland bleibt weiter dran, unter anderem mit einem kommenden Interview diese Woche bezüglich der Aufrufe internationaler Schriftsteller, etwas gegen die Massenüberwachung zu tun. Voraussichtlich läuft es am Donnerstag. Schaut einfach mal auf der Homepage.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.